Amen. Es gibt nur einen, der so liebt wie du. Jetzt können wir ja sagen, ja, das überlassen wir also Gott, das Lieben, oder? Wenn er liebt, das langt doch. Nur ist es damit nicht da. Das ist jetzt nicht wirklich ein grosses Geheimnis, aber ich möchte es heute, bevor dem kleinen Input, den ich möchte vor der Predigt geben, ganz bewusst sagen. Jesus hat uns so fest immer wieder ins Herz hineingelegt, dass wir von ihm geschickt werden, genau so zu lieben, wie er liebt. Und das ist eine riesige Aufgabe, eine Herausforderung, aber wahrscheinlich auch, dass es unser Leben erfüllt. Und zwar mit Zufriedenheit. Und wenn wir über das Glücklichsein reden, dann ist das eigentlich gerade schon mal ein erster wichtiger Rezepthinweis. Und das sage nicht ich, sondern das sagt Glücksforschung. Es gibt übrigens Forscher, die über Jahrzehnte hinweg Tausende von Menschen begleiten und schauen, sofern sie nicht versterben, wie sich ihr Glück entwickelt. Und etwas, was ganz wichtig ist, erstens, Geld macht glücklich, ist so. Wir sagen immer, Geld macht nicht glücklich. Geld macht glücklich, allerdings nur bis zu einem gewissen Punkt, nämlich dann, wenn du deine Grundbedürfnisse kannst versorgen und noch dir etwas kannst leisten, wie Ferien, einmal ein besonderes Geschenk für jemanden machen, dann ist das tatsächlich am Geld zu verdanken, dass du Glück empfindest, sagt die Forschung. Multimilliardäre haben aber von ihren Milliarden nicht mehr Glück, sagt Glücksforschung. Punkt 1 und Punkt 2, dass was wirklich der Mensch durch alle Ethnien, durch alle Gruppen, durch alle Altersstufen glücklich macht, ist, wenn sich Menschen anderen Menschen verschenken. Ihre Zeit, ihre Liebe, ihren Dienst, vielleicht auch einmal ihr Geld. Also dort, wo du etwas, was dir ist, anderen gibst, produziert das in dir Glück. Schon mal, finde ich, eine richtig gute Herausforderung. Und ich kann euch sagen, die mich heute Nachmittag erlebt haben vom Team, die haben das können hautnah miterleben. Ich bin heute Nachmittag der allerglücklichste Mensch gewesen, den man sich vorstellen kann. Und es hat genau mit einem so einem Erlebnis zu tun, dass an einem Mensch geholfen wird, dass wir an einem Mensch helfen können. Und ich möchte euch erzählen, wie es dazu gekommen ist. Am Anfang ganz kurz. Die einen wissen vom Eduardo. Emilio Eduardo, ich habe vor ein paar Wochen von ihm erzählt, von dem jungen Mann, 14, noch nicht ganz 15, in La Vega wohnt er in einem von diesen armen Viertel, wo es wirklich einfach nur Blech- und Steinhütten gibt. Und seine Welt ist eine kleine Welt, weil er geht nicht mehr in die Schule. Er geht eigentlich auch nicht mehr gern irgendwie außerhalb von seinem Quartier spazieren oder irgendwie etwas posten. Am allerliebsten ist er in der Hütte drin, wo ihn niemand sieht. Und das hat einen Grund. Vor ein paar Monaten hat mir der Joel gesagt, Markus, wenn du das nächste Mal kommst, müssen wir zum Eduard und seiner Familie gehen. Ich habe die Nachricht bekommen, dass dort ein junger Teenager lebt, der es wirklich ganz schwer hat im Leben, der vom Schicksal geschlagen worden ist. Man kann es nicht anders formulieren. Und wir müssen schauen, was wir dort machen können. Und wenn ich jetzt euch die Bilder zeige, dann merkt ihr auch sofort, warum sich der Eduardo versteckt und warum er sein Leben als einen Fluch empfindet. Er hat ganz dramatische Missbildungen, die immer schlimmer werden. Also in beiden Beinen und Füßen. Er ist noch knapp in der Lage, etwa 2 Minuten zu stehen, sich abzustützen und dann muss er absitzen. Er hat Schmerzen, auch wenn er das Gegenteil behauptet. Wer mit ihm ein bisschen Zeit verbringt, merkt das, spürt das und vielleicht schaut er mal einen Moment in sein Gesicht. Ihr spürt etwas von dem Schmerz, von seinem Leben, müssen einen Weg zu finden mit diesen Missbildungen. Ich bin dort angegangen und mein Herz ist gebrochen. Ich war unendlich traurig über seine Augen, über sein Leben. und bin zurück in die Schweiz gekommen. Und ich weiss noch gut, im Flugzeug hat es in mir so eine Kraft gegeben. Es ist ja so eine Mischung zwischen Wut und Entschlossenheit. Und ich habe gesagt, ich will, also das ist so meine Art und Weise, wie ich dann mit Jesus bete. So auf 11.000 Meter ist mir dann noch ein bisschen näher. Und dann habe ich wirklich mit Jesus darüber geredet und gesagt, Jesus, ich will, wenn es möglich ist, dass wir den jungen Mann operieren, dass man mit Operationen ihm helfen kann, dann will ich das möglich machen. Und ich bin da in die Street Church gekommen, Gross hast du noch gesagt, meine Lieben, wir klären das ab. Und wenn man sagt, von medizinischer Seite her, man kann ihm helfen, dann finanzieren wir das irgendeine Art und Weise. Das war ein grosses Wort. Ich habe dann meine Kontakte ein bisschen aktiviert und über zwei, drei Ecken Kontakt bekommen zur Schultestklinik. Für die, die sich ein bisschen auskennen, das ist eine der renommiertesten, der besten Kliniken für auch Kinderorthopädie, für Chirurgie, für Kinder, die so Missbildungen haben, in der Schweiz. Weltweit eine führende Institution. Und die haben eine Stiftung, die sich einsetzt, die Stiftung ist ein Art Verein, die sich einsetzt, dass Kinder, Jugendliche mit Missbildungen können operiert werden können, unter Umständen auch in die Schweiz geholt werden. Und ich habe dann ein Mail verfasst an den Oberarzt, nicht mehr gehört. Und gefunden, ja, ist deine Sache, Jesus, jetzt machen wir mal. Und heute Mittag habe ich auf meiner Mailbox habe ich eine Nachricht gehabt von einer sehr freundlichen Sekretärin, Sekretariat von dem Herr Doktor und von der Schultestklinik, soll ich zurückrufen. Ich habe sofort zurückgerufen und dann sagt mir die Frau, ja Herr Giger, unsere Ärzte haben das angeschaut, besten Dank für Ihr Mail und sie haben die Situation geprüft, sie glauben, dass es möglich ist, man kann Eduardo operieren und die Stiftung wird mit allergrößter Wahrscheinlichkeit parat sein, weil die Oberärzte auch dem zustimmen, diese Operationen zu finanzieren. Wow! Und wisst ihr, meine Lieben, einfach noch ganz kurz, ihr wisst ja, in der Schweiz haben wir nicht ganz ein günstiges Krankenwesen, Spitalwesen, nicht ganz günstig. Wir reden hier von sehr, 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 sehr viel Geld, von einem sechsstelligen Betrag auf jeden Fall. Und die Schultestklinik, die Stiftung wird das, wir sind ganz, ganz zuversichtlich, ermöglichen. Und jetzt stehen wir vor ganz, ganz vielen Fragen und Herausforderungen, nämlich, wie kommt er in die Schweiz und ist die Mutter einverstanden und wo wird er untergebracht? Weil er wird mehr als 6 Monate lang in der Schweiz bleiben und da eine ganze Anzahl von Operationen über sich ergehen lassen. Bei Jesus ist es ein bisschen schneller gegangen mit dem Heilen. Aber ich sage das ganz bewusst, wir machen das in seinem Namen, sind wir mit ihm unterwegs und wollen das für Eduardo möglich machen. Und mich bewegt das enorm, weil ich sehe, wie viele Menschen da beteiligt sind und parat sind, da mitzuhelfen, dass es möglich ist. Unter anderem auch mir. Für die, die vorher gedacht haben, bei den Kollekten, ja, das ist wieder so ein Hilfswerk und die bauen Hütten dort unten, ist alles nicht. Jetzt ist es viel näher, merkt ihr es? Weil wir werden unser Geld haben, um auch den Transport zu finanzieren, um die Unterkunft zu finanzieren, um vielleicht einen Gastfamilienbeitrag zu leisten. Wir suchen auch noch eine Gastfamilie, die spanisch sprechend ist und auch jemanden, wo dann ihn begleitet aus der Dominikanischen Republik hierhin. Für mich ist das so bewegend. Und wisst ihr, was bei mir mein Herz wirklich zum Tanzen gebracht hat? Ich habe gefragt mit einer etwas zitterigen Stimme, ob sie mir schon sagen kann, was ich der Mutter so sagen kann, versprechen, was möglich ist bei dieser Operation. Und dann sagt die Frau, wie wenn das Selbstverständlichste der Welt wäre. Und das Einfachste. Sagt die Frau, ja, schauen Sie, die Ärzte haben eine Vorbesprechung gemacht und sie sind sich einig, der junge Mann wird 2 gerade Beine haben und normal laufen wie ein normaler 14- oder 15-jähriger Teenager. Hey, ich bin so bewegt, wenn ich das gehört habe. Ja, natürlich, es kann auch noch Komplikationen geben, keine Operation. Ist gleich safe wie die Heilung bei Jesus, aber Wir hoffen wirklich, dass es alles gut geht und dass der junge Mann, Eduardo, in ein paar Monaten aus dem Land, aus dieser Schweiz zurück auf La Vega und mit einem neuen leben, mit einem neuen Selbstbewusstsein und hoffentlich dann auch mit der Möglichkeit, wieder in die Schule zu gehen und sich zu zeigen in der Öffentlichkeit. Danke vielmals, dass ihr das mit mir teilt. Danke vielmals, dass ihr mitträgt, alle, die mit jetzt auch Kollekte gegeben haben, und dass wir das miteinander so können, als gemeinsames Projekt in der Street Church tragen. Es bewegt mich sehr, weil ihr kennt mich und ihr kennt vor allem auch, dass ich tiefer davon überzeugt bin, dass der Dietrich Bonhoeffer recht hat, wenn er sagt, wenn du fragst, um was es im christlichen Glauben geht, es ist ganz einfach. Bist du bereit, den Schmerz von deinem Mitmensch zu teilen? Bist du bereit, den Schmerz von deinem Mitmensch zu teilen? Um das geht es, wenn wir Jesus nachstolpern und probieren, das zu machen, was er vorgemacht hat. Weil es ist das, was er bei uns gemacht hat. Er teilt mit uns unseren Schmerz und nimmt auf sich unsere Schmerzen und unsere Krankheit, wie es der Prophet Jesaja gesagt hat. Das soll ich mit euch teilen. Also, und wenn ihr glücklich werden wollt, sucht euch einen Menschen, wo ihr könnt mit ihm einen Teil vom Leben teilen und auch von seinem Schmerz. Und es wird euch gut gehen. Wisst ihr warum? Weil das ist die DNA, die Gott von sich in uns hineingelegt hat. Das ist Liebe. Ja? Wir reden von Liebe. Und das ist mir so wichtig, dass wir immer das verstehen. Dann, wenn wir das machen, was Gott ist, die Liebe, die sich nicht schont, die der andere so wichtig sieht wie sich selber, vielleicht noch wichtiger, wenn wir das machen, wenn wir das anfangen zu trainieren und üben, dann werden wir ein bisschen, wie Gott eben schon ist. Und wir erfüllen seinen Plan für uns und dann wird Zufriedenheit uns begleiten. Mit allen Problem, wo immer noch da werden sie. Also das mal so als erster Teil. Jetzt könnten wir Amen sagen und dann wird die Predigt fertig. Aber ich habe noch zwei, drei Sachen, die ich möchte teilen mit euch. Ja, eben die Anleitung zum Glücklichsein haben wir schon angefangen. Jetzt muss ich aber noch ganz kurz auf Pfingsten reden kommen, weil meine Lieben, als Pfarrer bin ich in ein tiefes Loch hineingefallen, wo ich gefragt habe bei uns im Tagesstrukturprogramm. Hat jemand eine Ahnung, warum wir 3 Tage frei hatten letztes Wochenende? Nö, keine Ahnung natürlich. Das ist noch nicht so tragisch. Ich habe gedacht, ja, na, immerhin wissen die Leute, wie die Tage heissen. Ich habe gesagt, wisst ihr, wie die 3 Tage heissen haben? Oder die 2 Tage, Sonntag und Montag? Eisernes Schweigen. Und ich habe gesagt, Pfingsten? Keine Aktion. Keine Aktion. Und dann hat jemand schon mal das Wort Pfingsten gehört? Nein. Niemand. Vom ganzen Programm? Niemand. Noch nie jedes Wort Pfingsten gehört. Ich frage jetzt nicht, wer es da noch nie gehört hat, weil es kein Name ist. Jetzt muss ich ganz kurz über Pfingsten reden, weil es ist wirklich für einen Pfarrer ein Kreuz mit Pfingsten. Ganz kurz, auf den Punkt gebracht und bitte vergesst es nicht mehr. Ufert, das ist ja vor Pfingsten, 10 Tage vor Pfingsten, da ist Jesus zurückgegangen zum Vater. Er ist gegangen, weil er für immer hat wollen, bei uns bleiben. Und das ist Pfingsten. Weil er gesagt hat, er wird den Vater bitten, dass er an seiner Stelle einen Helfer schickt, der für immer bleibt. Jesus bittet den Vater, hey, schick den Menschen einen Helfer, der immer bei ihnen bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit. Und Jesus sagt, die Welt kann ihn nicht überkommen, weil sie ist blind für ihn, aber ihr werdet ihn erkennen. Und er kennt euch und er bleibt bei euch und er wird in euch leben. Und dann sagt Jesus etwas ganz Spannendes. Nachdem er gesagt hat, er bittet den Vater, dass er einen Helfer schickt, sagt er, ich lasse euch nicht allein als hilflose Weise zurück. Ich lasse euch nicht allein. Ich komme wieder zu euch. Schon bald werdet ihr mich nicht mehr auf dieser Welt sehen oder die Welt mich nicht mehr sehen, aber ihr werdet mich sehen. Und das ist der Heilige Geist. Ein ganz schwieriges Kapitel, oder? Ist das ein Geist? Ist das irgendwie etwas Fluides, das irgendwie so uns erinnert an einen schwachen Hollywood-Film? So umgeistert? Nein, es ist niemand anders als der Vater und der Jesus
bei uns, aber nicht, dass wir ihn anlangen können, wie wir Jesus anlangen vor 2000 Jahren, sondern eben mit seiner ganzen Persönlichkeit, mit seiner Kraft bei uns, in uns. Das ist nichts anderes als der Heilige Geist. Er bei uns, der Jesus bei uns, wo aber der Heilige Geist auch eine von diesen drei eigenständigen Personen ist und trotzdem ist es ganz der Jesus und der Vater. Wow, ein Geheimnis und du denkst, hey, ist total unlogisch. Wenn es logisch wäre in unserer Logik, dann wäre es ein sicherer Hinweis, dass es von uns erfunden ist, von uns Menschen. Aber es ist eben von Gott, es kommt von Gott. Ganz etwas Spannendes. Nie mehr vergessen, aufhört, Jesus ist gegangen zum Vater, weil er für immer hat wollen, mit dem Heiligen Geist bei uns bleiben. Nie mehr vergessen, Pfingsten. Wunderbar. Also, ja, und jetzt, ja, also das nochmal auf den Punkt gebracht, mit dem Geist sind der Sohn und der Vater bei uns. Mit dem Geist, mit dem Heiligen Geist sind der Sohn und der Vater bei uns. Das hat jetzt müssen sein, für als Theologe und Pfarrer, habe ich jetzt einfach noch kurz so ein kleines Workshop machen zum Thema Heiliger Geist. Jetzt dann aber die Begegnung mit dem Heiligen Geist, mit der Kraft vom Heiligen Geist, habe ich ganz eindrücklich erlebt, was der Heilige Geist in einem Mensch kann bewirken, bewegen. Wie der Heilige Geist, wie die Gegenwart von dem Jesus in einem Mensch, einen Mensch kann prägen, habe ich ganz eindrücklich erlebt. Und es ist gerade der Zufall, dass es auch in La Vega war, in dieser kleine Stadt, also nicht Las Vegas, das wird immer verwechselt, mit dieser Spielerstadt in den USA ist es nicht. La Vega ist eine Stadt ungefähr so gross wie Winterthur in der Dominikanischen Republik. Und dort bin ich ja regelmässig in unserem Sozialprojekt und auch beim Joel auf Besuch. Und da sehen wir drei Personen, rechts muss ich erklären, das ist die strahlende junge Persönlichkeit, das wäre ich. Und nebenzu ist der Joel, unser Projektleiter, und in der Mitte, zu meiner Schande, muss ich euch sagen, ich weiss nicht mal, wie er heisst. Ich weiß es nicht. Es war eine ganz zufällige Begegnung an einem Morgen, gegen Mittag, ist der Mann vorbeigelaufen. Am Haus. Auf der Strasse. In der brütigen Hitze. Dominikanische Republik, die das ein bisschen so klimatisch vor Augen haben, 30 Grad, vielleicht auch 35 Grad, Feuchtigkeit extrem hoch. Man ist im Schatten. Und der Mann ist da vorbeigelaufen mit diesen Reis, wie sagt man dem, Bündel, weil er Besen verkauft hat. Das sind seine Besen, die er macht. Er sucht die Stämme oder die Stecken und tut dann das Reis bündeln und macht so Stecken. Und der Joel hat gewusst, dass seine Mama Clara gerne die Besen hat zum Putzen rund ums Haus und hat ihn zu sich geholt, hat ihn zu sich gerufen und gesagt, hey, ich will zwei von diesen Stecken dir abkaufen. Jetzt frage ich euch, was meint ihr, was kostet so ein Reisigbesen in der Dominikanischen Republik? Ihr müsst es nicht in Peso sagen, ihr könnt es in Franken sagen. In Euro, Dollar ist etwa alles gleich liegen in der Zwischenzeit. Also, wie viel? 2 Franken, was haben wir noch für Gebot? 4 Franken? 20 Franken? 1,20? Also ihr habt alle schon ein bisschen eine Ahnung von diesen Entwicklungsländern. In der Schweiz würde so ein Reisigbesen so 20, 30 Franken kosten, locker. Und er will dafür 100 Peso, das ist 1,30 Franken, 1,40 Franken, für einen Besen. Und er hat also den ganzen Bündel, ihr habt es vorher gesehen, den ganzen Bündel hat er bei sich gehabt. Und er sagt dem Joel da, in dieser Situation, wo er ihm die Besen abtritt, sagt er, es ist ein wunderbares Glück für ihn, weil es sind die ersten beiden Besen, die er an dem Morgen verkauft hat. Also an dem Mittag verkauft hat. Er ist den ganzen Morgen umeinander gezogen, durch La Vega, hat gerufen, hat geworben, hat sich bemüht und alle haben gesagt, nein, brauchen wir nicht. Und jetzt erzähle ich euch das, was mich wirklich das tiefste innen getroffen hat. Ich bin in dieser Situation auf dem Stuhl gehockt im Schatten und habe gefunden, Clara, die Mutter vom Joel, könnte langsam mit dem Mittag auffahren. Bin ein bisschen unzufrieden gewesen, ganz ehrlich, weil die Hitze hat mich kaputt gemacht. Ich hätte schon wieder duschen können. Ich hatte die Möglichkeit zum Duschen dort. Und habe gefunden, jetzt hätte ich eigentlich zuerst mal die Spaghetti essen, die da auf dem Feuer waren. Also ein bisschen leichte, feuchte Unzufriedenheit, oder? Es klebt alles im Körper. Der Hund, der Mann, verkauft die beiden Besamscheuen. Kommt 200 Peso über, nicht mal 3 Franken. Und was macht er vor uns? Er fängt an zu beten. Er fängt an zu beten, bekreuzigt sich als Katholik und fängt an, Gott zu danken für die Gnade, dass er hat dürfen, 2 Besen verkaufen. Und sagt ihm Joel, ich bin so froh, ich werde heute keinen Hunger haben. Mit diesen beiden verkauften Besen kann ich wenigstens essen, auch wenn der ganze Nachmittag nichts mehr läuft. Er hat gestrahlt, er war glücklich, hat ihn noch ein bisschen vergrössert. Er schaut die beiden Nötchen an. Ist ja nichts, oder? Es sind ein paar, es sind 3,50er ungefähr. Schaut mal ins Gesicht, die Freude, die Zufriedenheit. Und er betet und sagt, danke Gott für die Gnade, dass ich dürfen die beiden besser verkaufen. Und dann schaut er mich an. Ich weiß nicht genau, warum dass er mich angeschaut hat. Und ich weiß auch nicht genau, warum dass er das gesagt hat. Und der Joel hat mir das dann übersetzt und sagt, und auch dann, wenn ich den ganzen Tag nichts verkaufe, etwas mache ich nie. Ich stille mein Essen nicht. Das mache ich nicht. Das ist nicht richtig. Ich weiß nicht, aus welcher Motivation er das gesagt hat. Ich bin eigentlich nicht ein Dieb. Auch wenn ich nicht gegessen am Abend. Aber er hat mich angeschaut und hat mir das so gesagt, wie zum nochmal etwas betonen. Seine Haltung. Und es hat mich beschämt. Versteht ihr das? Hä? Ich in meinem Stuhl, dann kommen die Spaghetti. Ist heiß. Licht abhisst und unzufrieden. Er den ganzen Morgen schon ohne Erfolg unterwegs. Dann kann er 2 Stecken mit denen Besen verkaufen und dankt in einem bewegenden, leidenschaftlichen Gebet Gott für die Gnade. Ich bin beschämt gewesen. Tief, tief beschämt. Und wisst ihr, was es am meisten für mich schwer gemacht hat, um mich in dem Moment auch ein bisschen zu vertragen? Wenn ich ganz ehrlich bin, dann habe ich oft so Gedanken, dass ich auch mit Gott nicht zufrieden bin. Ganz ehrlich. Dass ich finde, es läuft nicht, wie es laufen sollte. Und Gott wäre doch in der Verantwortung, zu schauen, dass es besser läuft in meinem Leben. Dass es besser klappt. Dass die Antworten schneller kommen. Zum Beispiel auf das Mail von der Schulthess-Klinik. Ich bin oft versucht, zum unzufrieden zu sein. Und so ein dann auch Gott die Schuld zu geben. Ich, der privilegierte Pfarrer in der reformierten Kirche Zürich, der so vieles hat, so vieles gelingt, so viel geschenkt bekommt, ertappe mich immer wieder in dieser ganz tiefen Unzufriedenheit. Und er, und ich wüsste so gerne seinen Namen, aber ich weiß es nicht. Aber er hätte allen Grund von dieser Welt, und ich sage es jetzt mal ganz hart, um einmal Gott zu verfluchen. An dem Morgen zum Beispiel, wo er die vielen Besen stundenlang durch La Vega trägt, er will mit ehrlicher Arbeit seinen Lohn verdienen und alle geben ihm den Schuh, zeigen den Finger, brauchen wir nicht, wollen wir nicht. Geh weg, das erleben Hausierer oft. Er hätte doch allen Grund, um auf Gott hässig zu sein und zu sagen, Gott, was soll das? Verfluchst du mein Leben? Was soll das, Gott? Du, der doch alles in der Hand hat. Er hätte doch allen Grund, um mit Gott hässig zu sein. Aber was macht er? Er steht da, schaut auf seine Nötchen und fängt an zu beten und dankt Gott. Wow. Der spielt in einer anderen Liga als ich, was die Beziehung zu Gott anbelangt. Und ich glaube, er hat etwas entdeckt, wo mir nachgegangen ist, wo mir heute noch nachgeht. Und wo ich euch sage, ich muss das demütig üben. Ich muss demütig Zufriedenheit üben. Zufriedenheit. Und das ist mein zweites Rezept zum Glücklichsein, nachdem, dass ich mir und dir wünsche, dass wir uns lernen, verschenken den Menschen. Ist das zweite Rezept, üb dich in der Dankbarkeit. Üb dich im Dankbarsein. Und wenn du jetzt denkst, aber ich habe so viel Problem, ich habe so viel, wo ich nicht zufrieden bin damit in meinem Leben. Es läuft so viel nicht so, wie ich will. Dann möchte ich dir sagen, und ich sage es mir auch, es braucht so wenig, um dankbar zu sein. Wir haben so viele Gründe, um das zu üben. Zum Aufstehen am Morgen und das erste Mal Gott zu danken. Ich will das gerade schon mal durchspielen. Ich will am Morgen mich üben und Gott danken für meine Frau. Ich will mich üben, Gott zu danken für meine beiden Kinder. Ich will mich üben, Gott zu danken, dass ich so einen wunderbaren Beruf habe. Das beste Team auf dieser Welt. Menschen, die mich lieben, die mir das zeigen, die mich tragen und ertragen. Ich will danken, ich will das üben. Jeden Tag. Ich muss mich nicht ums Geld sorgen. Ich will das üben. Ich will heute anfangen damit. Heute beim Abendmahl. Und ich möchte dich einladen, dass in deinem Herz auch für dich wird zu prüfen. Gehörst du auch zu diesen Menschen? Und ich glaube, in dieser Kultur, in der wir leben, gibt es leider häufig. Gehörst du auch zu diesen Menschen, die immer wieder wegen Kleinigkeiten unzufrieden und unglücklich sind? Wenn ja, dann möchte ich dich ermutigen, bring heute Abend die Haltung der Unzufriedenheit, von der Undankbarkeit, bring die Haltung ganz bewusst zu Jesus und deponiere sie bei Jesus. Jesus, ich deponiere bei dir mein Gemotze, meine ständige Unzufriedenheit, dass ich immer vor allem das gesehen, was noch nicht ist und was besser müsste laufen. Ich möchte das bei dir deponieren. Und dann, wenn ich zu dir komme, Jesus, und von deinem Brot nehme und von deinem Traubensaft, dann nehme ich Dankbarkeit für dich und für das, was du mir gibst, in mein Herz hinein. Dann sage ich dir Danke für all das, für das unendlich Gute, was es in meinem Leben schon gegeben hat, jetzt gibt und geben wird. Dann nehme ich dich, Jesus, und du bist der grösste und der wunderbarste Grund für meine Dankbarkeit. Dann nehme ich dich und damit alles, wo ich dafür dankbar sein kann, in mein Leben hinein. Amen. Du darfst gerne dir dann auch einen Moment Zeit nehmen und Platz dir überlegen, will ich das machen. Du darfst auch einfach vorkommen und das Abendmahl nehmen, wenn du sagst, ja, ich möchte das nicht mit dem Kreuz machen. Fühle dich ganz frei. Du darfst auch einen Moment am Kreuz bleiben. Ihr werdet sehen, einige von uns machen das regelmässig. Ganz so, wie es für dich gut ist. Und vielleicht ist das erste Mal, wo du merkst, du möchtest ganz bewusst auch mit dem Jesus reden und ihm etwas sagen und ihn bitten, dass er in deinem Herz dir hilft, die Dankbarkeit zu üben. Und wo Jesus das letzte Mal mit den Jüngern zusammen war, da hat er das Brot genommen, er hat dafür gedankt. Er hat es verbrochen und er hat es den Jüngern gegeben und dabei gesagt, das ist mein Leib, das für euch verbrochen wird. Nehmt und esset und denkt dabei an das, was ich für euch da habe. Amen. Und nach dem Essen hat Jesus den Kelch genommen. Er hat gedankt für den Kelch. Und er hat gesagt, der Kelch, das ist mein Blut, das die neue Verbindung, den neuen Vertrag zwischen Gott und euch damit geschlossen wird. Nehmt und denkt davon und denkt dabei an das, was ich für euch da habe. Amen. Und Jesus, wenn wir jetzt uns dafür bringen, auch mit allem, wo wir undankbar sind, unzufrieden sind, dann bringen wir das und lehnen es bei dir. Und dann wollen wir aber nicht leer zurück am Platz, sondern dann wollen wir alles, was du uns mit dir geschenkt hast, auch gerade die Vergebung für die Undankbarkeit und Unzufriedenheit, dann nehmen wir das im Brot und im Traubensaft mit uns am Platz und verbinden uns mit dir. Und es ist ein Ausdruck von unserem Dank, von der Dankbarkeit für das, dass du mit uns bist, jetzt in diesem Moment, dass du mit dem Heiligen Geist da bist und dass du uns füllst mit deinen Gedanken. Amen.